Ich möchte diesen Vers aus 1. Korinther 10, Vers 9 ganz bewusst in den Zusammenhang stellen, in den Paulus das in seinem Brief an die Christen in Korinth getan hat. Und deshalb beginne ich mit dem, was er am Anfang des Korintherbriefes schreibt: Ihr Geheiligten in Christus Jesus, ihr berufenen Heiligen und ihr alle, die ihr den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. Lasst uns den Herrn nicht versuchen. Das ist jetzt kein Wort für die anderen. Das ist kein Wort über die jetzt nicht hier sind, sondern hier schreibt Paulus das ja, und er spricht sehr offen, und er tut das nicht diplomatisch und er tut das nicht schmeichelnd. Man spürt auch sein eigenes Herz auch bei diesen Worten. Er weiß selbst, was es bedeutet, gegen Christus zu kämpfen. Und er sagt das ganz bewusst: Lasst uns. Er sagt nicht: Tut ihr nicht, sondern lasst uns den Christus nicht versuchen. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten Wochen, als ich so über diesen Text, der mir gegeben wurde, nachgedacht habe, sehr stark ins Fragen gekommen bin. Ich habe schon manchmal über die Versuchung des Herrn Jesus gepredigt, wie der Teufel ihn versucht hat. Aber ich habe bisher noch nie darüber gepredigt, wie Kinder Gottes den Herrn Jesus versuchen können. Und ich bin auch noch nicht fertig damit. Das ist alles noch nicht so ganz fertig durchkaut. Ich möchte euch da mit hineinnehmen, und ich weiß, dass wir das nur betend tun können und dass wir so abhängig sind von unserem Herrn, und wir wollen ganz bewusst auch noch mal miteinander beten und stehen dazu auf. Ja, Herr, wir stehen hier vor dir und du kennst uns, und du kennst uns besser, als wir selbst uns kennen. Und Herr, wir sind so angewiesen auf dich, auf dein Wirken, auf dein Reden. Und ich danke dir, dass wir jetzt auch das bitten dürfen, was David vor langer Zeit gebeten hat: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein abgöttischer Weg bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg zu deiner Ehre. Amen. Christi-Sinn oder Eigensinn? Ich weiß nicht, wer das Thema formuliert hat. Es sind zwei Ausdrücke. Eigensinn, das steht im Lexikon, das ist ein Substantiv. Und das ist die Eigenschaft, dass man auf seinen eigenen Willen und seiner eigenen Meinung beharrt und keinen Rat eines anderen annimmt. Das ist Eigensinn. Und dann steht da Christi-Sinn. Da geht es um den Willen von Jesus Christus. Da geht es um seine Meinung zu allen Fragen der Welt und unseres Lebens. Da geht es um seinen Rat, wie wir Entscheidungen zu treffen haben. Und da steht dieses kleine Wort oder. Christi-Sinn oder Eigensinn. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und dieses Thema nach 2 Minuten beenden mit einem Zitat von Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, der diese beiden Dinge ganz einfach auf den Punkt gebracht hat, hat gesagt: Wenn Gottes Wille unser Wille ist, dann lässt Gott uns unseren Willen. Wenn Gottes Wille unser Wille ist, dann lässt Gott uns unseren Willen. Es gibt manche Christen, die lesen diese sehr eindrücklichen, manchmal auch beängstigenden Texte aus den ersten Büchern Mose, wie wir das auch eben gehört haben, lesen das als so eine Sache von früher. Ja, das ist ja heute alles anders. Und es ist auch vieles anders, weil wir etwas wissen um die Kraft der Gnade Gottes, wie wir das eben gehört haben. Aber es ist nicht alles anders. Und das ist ja das, was auch bei diesem Abschnitt aus 4. Mose 21 und 1. Korinther 10 deutlich wird, dass hier zwei Texte miteinander verknüpft werden, zwei Geschehen miteinander verknüpft werden, die diese Frage, Christi Sinn oder Eigensinn, die Geringschätzung der Wege Gottes mit uns, die das alles zu einer geistlichen Überlebensfrage machen. Und dass wir nicht einfach sagen können, das kann man einfach so schnell abhaken. Das muss uns nicht beängstigen. 4. Mose 21 ist eines der eindrücklichsten Berichte im Alten Testament, weil auf der einen Seite Paulus sehr bewusst darauf Bezug nimmt, aber noch eindrücklicher durch die Auslegung, die unser Herr Jesus in Johannes 3 zu diesem Abschnitt gegeben hat. Und er hat sich ja oft darüber gepredigt, über 4. Mose 21. Ich möchte in drei Schritten jetzt euch da in dieses Thema und uns in dieses Thema hineinführen und auch, was das bedeutet, diesen lasst uns den Christus nicht versuchen. Erstens, dass wir uns einfach das mal anschauen, was da passiert ist in 4. Mose 21. Paulus schreibt ja in 1. Korinther 10, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das Zweite, dass wir dann einfach mal schauen, wo gibt es andere Stellen, auch im Alten und Neuen Testament, die davon sprechen, dass wir den Herrn versuchen können und wie das praktisch aussieht. Ich war überrascht. Das war mir bisher noch nie so aufgefallen, dass das recht häufig auch so angesprochen wird, auch in diesem Wort. Und das Dritte, einfach diese Tür auch in unseren Alltag hinein, können wir lernen, Konsequenzen für unseren Glauben, für unsere Beziehung, für unseren Weg auf der Nachfolge. Jetzt schlagen wir auf 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Und schauen uns einfach das mal an, was hier steht. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ich glaube, dass der Zusammenhang wichtig ist. Wir haben in den Tagen viel darüber gehört. Es geht in dieser Geschichte um zwei Kämpfe, um zwei Kriege. Es ist auf der einen Seite der Krieg der Völker, der Krieg auch der kanaanitischen Völker gegen das Volk Gottes, gegen das Volk Israel. Das ist ein sehr lebensbedrohlicher Krieg. Aber die Fronten sind klar. Man weiß, wo Gottes Volk ist, und man weiß, wo die kanaanitischen Völker sind. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle, und wir haben das eben auch schon gehört, dass wir uns hier in einem anderen Krieg befinden. Und der ist viel dramatischer. Und der hat mich innerlich sehr aufgewühlt, wenn ich darüber nachdenke. Und das ist ein Krieg, der von der Seite des Herrn gegen Leute in seiner Gemeinde geführt wird. Ich möchte so einen Gedanken immer beiseite legen. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Nur dass der Herr Jesus, dass er 60 Jahre nach seiner Himmelfahrt, als er vom Thron Gottes her nochmal spricht zu seinen Gemeinden, dass er das so wörtlich ausdrückt in diesem Brief an die Gemeinde in Pergamon, die ja mit dieser Lehre des Bileam zu kämpfen hatten, die in dieser Vermischung lebten, und wo er sagt, tut Buße, und wenn ihr das nicht tut, Offenbarung 2, Vers 14 bis 16, wenn ihr das nicht tut, dann werde ich gegen euch Krieg führen. Und wenn Gemeinde Krieg mit Jesus erlebt, dann sieht es schlecht aus. Wenn ich Jesus gegen mich habe, dann habe ich ein Problem. Und ich glaube, dass wir immer diese beiden Kämpfe auch auseinanderhalten müssen. Es gibt einen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Epheser 6, Vers 11 und 12. Das ist wichtig, den Blick zu haben, nicht naiv zu sein. Es wird uns ganz klar gesagt, auch Waffen, die wir dagegen einsetzen sollen. Und das ist etwas, was man ja erlebt, miterlebt, wo man immer wieder nur sagen kann, was auch Paulus in 1. Korinther 10 sagt, daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Dass wir das sehen, dass Satan es fertig bringt, immer wieder auch Geschwister anzugreifen, auch versucht kaputt zu machen. Und wo unser Finger nicht auf Menschen gerichtet ist, sondern unser Finger in solchen Situationen auf Satan gerichtet ist. Und wir als Gläubige auch in diesem geistlichen Kampf stehen und diesen geistlichen Kampf auch bestehen möchten, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn Nachfolger Jesu in eine Situation hineinkommen, dass Jesus Christus sagt, jetzt bekommst du Stress mit mir. Und wir haben es immer und überall in der Gemeinde des Herrn und in der Nachfolge mit ihm zu tun. Es gibt keine Fragen, die man irgendwo losgelöst von Jesus Christus irgendwo beantworten könnte. Wer über die Bibelfrage diskutiert, diskutiert immer mit Jesus Christus. Wer über die Gebote Gottes diskutiert, der diskutiert immer mit dem Herrn, der diese Gebote gegeben hat. Das ist schizophren, geistliche Schizophrenie, wenn man versucht, da irgendwas zu trennen. Wir haben es immer und überall als Kinder Gottes mit dem Herrn Jesus Christus zu tun. In allen Fragen unseres Lebens, unseres Alltags in der Gemeinde, es gibt nichts ohne ihn. Und vielleicht müsste man, auch wenn es nicht in der Bibel steht, müssten wir die Herrnhuter Tradition wieder einführen, die Zinzendorf gelebt hatte, weil er ja in so einem kindlichen, einfachen Vertrauen mit dem Herrn lebte, dass er sagte, in seinen Gottesdiensten immer ein Stuhl für den Herrn Jesus reserviert. Am Mittagstisch ein Gedeck für den Herrn Jesus. Der Herr Jesus hört jedes Gespräch an unseren Tischen mit. Dieses Bewusstsein einfach zu haben. Und das ist hier die Situation, lasst uns den Christus nicht versuchen. Wir sind auf der Ebene jetzt. Dass Christen in Korinth versucht haben, irgendwo Jesus Christus zu manipulieren oder nicht ernst zu nehmen oder versuchen, irgendwo ohne ihn was zu tun. Wenn wir diese Geschichte hier anschauen, es ist ja, sie wollten ja durch Edom durch das Volk Israel, die haben das verwehrt, es gab einen Kampf oder die haben sich dagegen gestellt. Dann kam es hier, Kapitel 21, kam es zu dem König von Arad, der sagte, ich will das auch nicht, und der gegen das Volk Israel seine Truppen aufstellte. Und dann plötzlich das Volk erlebte zum ersten Mal nach 35 Jahren oder 38 Jahren, dass sie gesiegt haben. Das Volk Israel, das durch die Wüste geführt wurde in einem Gerichtshandeln Gottes. Sie sollten so lange durch die Wüste gehen, bis der Letzte aus dieser Generation, die dem Wort Gottes nicht vertraut hatten, gestorben war. Jetzt erleben sie zum ersten Mal einen Sieg gegen die Feinde. Damit beginnt praktisch die Landnahme. Und sie sehen etwas von der Kraft Gottes und von der Erfüllung seiner Verheißungen. Und dann lesen wir jetzt hier in Vers 4, sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Das klingt wie so eine Reisebeschreibung, aber das ist ja fast so, als wenn man sagt, ich will nach Basel fahren, aber ich fahre Richtung Hamburg. Das ist mit einem einfachen Atlas, wird man irritiert, wenn man sich das anguckt. Und das ist etwas, was wir sehen hier, was zu einer Reaktion ja geführt hat im Volk Israel, als sie so diesen Weg geführt werden, dieser Umweg wegen der Edomiter, dass plötzlich die Seele der Leute, so heißt es hier, ungeduldig wurde. Steht wörtlich, zu kurz wurde. Die Seele wurde zu kurz. Und die seelische und auch die geistliche Kraft war plötzlich weg. Man merkt, den Weg, den der Herr führt, Nachfolge, ist nicht einfach so zielgerichtet ein Weg und ohne Hindernisse irgendwo dahin, sondern es gibt auch diesen Weg Gottes, auch in unserem Leben, wo wir merken, das sind viele, viele Umwege. Und Nachfolge ist kein Spaß und keine Unterhaltung. Und hier waren Leute, hier war das ganze Volk eigentlich betroffen, wenn wir das hier so lesen, die eigentlich im Schauen leben wollten, anstatt im Glauben. Die wollten nach Kanaan. Die sagten, jetzt reicht's langsam. Warum denn jetzt wieder rum, zurück? Warum jetzt wieder diesen Umweg? Jetzt haben wir doch gerade auch gesiegt gegen Arad. Warum müssen wir Edom jetzt um irgendwo drumherum ziehen? Wovor haben wir Angst? Und alles möglich. Sie hatten viele Gründe, entmutigt zu sein. Aber es gab keine Entschuldigung für ihre Entmutigung. Sie hatten keine Entschuldigung, um dem Wort des Herrn nicht zu vertrauen. Auch wenn es viele Gründe gab, wo man sagt, kann man verstehen und alles und irgendwie und so. Aber darum geht es nicht. Und das ist bei Menschen, die immer diesen Wunsch haben, ins Schauen zu kommen und immer das nach diesem Sichtbaren und Erfahrbaren und dieses seelische Christsein auch, das kommt in der Krise, steht man vor der Wand. Das hält nicht. Wenn ich nicht in diese Glaubenshaltung komme, ich sehe nichts, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe ein Wort meines himmlischen Vaters, ich habe ein Wort des Herrn Jesus. Und dann kommt es hier, Vers 5, zu dieser Kritik gegen Mose und gegen Gott oder gegen Gott und gegen Mose. Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wie haben die das denn gemacht? Wie hat das denn geklungen? sind in Richtung Stiftshütte gegangen und haben in den Himmel geguckt und haben laut geredet. Da muss ja wahnsinnig was passiert sein. Es wird uns 8-mal vorher berichtet, wie das Volk gegen Moses sich aufgelehnt hat. Das kann man ja alles sich vorstellen. Weil irgendwo entlädt sich so eine Entmutigung, so eine Frustration. Und Mose war ja immer so ein Blitzableiter. Aber hier reden sie gegen Gott und gegen Mose. Und Mose wusste es und Gott wusste es, dass auch dieses 8-malige Vorherreden immer gegen Mose, dass es eigentlich auch da schon ein Reden gegen Gott war. Aber die Leute taten es nicht direkt gegen Gott, sondern kritisierten Mose. Vielleicht muss man das manchmal sagen, wenn Leute anfangen zu kritisieren. Wenn Menschen geradlinig ihren Weg gehen wollen. Wenn Gläubige sagen, ich kann vom Wort Gottes nicht abweichen. Dass man bei dieser Kritik einfach sagt, du, das musst du mir nicht sagen. Sag's einfach laut, Jesus Christus. Jetzt wenden sie sich sogar direkt gegen den Herrn. Wozu habt ihr uns? Also das ist eine Koalition. Und die wussten genau, dass zwischen Gott und Mose, dass da kein Blatt zwischenpasst. Mose war ja wirklich einer, der dem Herrn folgte, den der Herr berufen hatte und der bei allen Schwächen und allen, er hat ja auch seine Ausraster gehabt und alles Mögliche, aber diese Verbindung, die er hatte mit dem Herrn, das merkten die Leute. Da ging kein Blatt zwischen. Ist immer schwierig, wenn man merkt, ein Verkündiger redet anders wie das Wort Gottes. Das nimmt einem auch die Autorität. Weil dann wird Predigt ganz schnell zu einem Gebabbel und einfach zu Worten, wenn hinter einer Predigt nicht mehr das Wort Gottes steht und wenn man nicht sagen kann, du, guck hier, lies, da steht's, wir wollen gemeinsam jetzt einfach dieses Wort Gottes anschauen. Sie wenden sich gegen den Herrn und sie kritisieren, sie nörgeln über die Gnadengeschenke Gottes, über das Manna. Es war ja wirklich ein Gnadengeschenk Gottes. Und sie verlästern das. Wie viele Gnadenwerke Gottes werden verlästert, auch durch Nörgelei in der Gemeinde unseres Herrn. Der Zusammenhang hier, dass sie gegen Gott und gegen Mose reden, wozu habt ihr uns, das ist ja auch ein tröstlicher Zusammenhang. Da steckt unheimlich viel Seelsorge drin. Jesus Christus hat das seinen Jüngern gesagt, auch als er ihnen Verfolgungen ankündigt. Und Lukas 10, Vers 16, wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer euch hört, der hört mich. Das ist ja für Geschwister in der Verfolgung eine unheimliche Stärkung und Ermutigung. Sie sind ja nicht allein, sondern das ist einfach dieser Wunsch, beim Herrn zu sein. Und wer sich gegen Gottes Kinder stellt, der greift immer auch den Herrn selbst an. Deshalb, wir müssen da nicht die Verteidigung immer übernehmen. Manche Christen sind unheimlich aufgeregt, wenn sie angegriffen werden. Der Herr, wenn es um den Herrn geht, da steht der Herr. Und er hat alle Möglichkeiten der Welt, auf vielfältige Weise einzuschreiten. Wir müssen Jesus Christus nicht verteidigen. Wir stehen als Zeugen Jesu, stehen wir in dieser Welt. Wir stehen zu diesem Herrn, auch wenn Druck kommt oder wenn irgendwas, wir bekennen uns dazu, aber der Herr ist doch von uns nicht abhängig. Dass wir nicht da auch in eine falsche, dass wir uns selbst auch nicht zu wichtig nehmen. Bei aller Aufgabe, die wir haben, an der Stelle, ob es in der Familie ist, in der Gemeinde ist, in dem Dienst steht, wo wir stehen. Der dritte, das, was wir hier sehen, auf diesem Weg, was hier in wenigen Worten gesagt wird, dieses mangelnde Vertrauen in Gottes Wort, das ist ein grundlegendes und generationsübergreifendes Problem. Vers 5, wie sie das so sagen, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Und sie geben ja die Antwort direkt, dass wir in der Wüste sterben. Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Unsere Seele ekelt vor dem Gnaden- und Wundergeschenk Gottes. Wer seine tiefste Freude im Glauben nicht mehr im Herrn selbst erlebt und in dem, was Jesus Christus gegeben hat, dann sucht man andere Quellen in der Gemeinde, dann sucht man andere Programme. Aber das ist dramatisch, dass das generationsübergreifend ist. Wir haben ja jetzt noch hier zu tun mit der jüngeren Generation, die eben ausgenommen wurden aus dem Gericht Gottes. Wir haben mit einigen der Älteren noch zu tun. Und scheinbar ist das eine Stimme. Wie schön wäre das, wenn junge Leute aufstehen und gegen Gottes Wort da Stellung beziehen und eine alte Generation steht auf und sagt, nein. Oder eine alte Generation lehnt sich gegen Gottes Wort auf und eine junge Generation sagt, mit uns nicht. Aber so ist das nicht. Das ist das mangelnde Vertrauen in das Wort Gottes, Kritik am Wort Gottes, das ist wie ein Flächenbrand. Und Dämme, die da mal gebrochen sind, die sind oft für lange Zeit, sind die gebrochen. Das ist ja das Dramatische auch, alle die regelmäßig in Osteuropa unterwegs sind, sehen das ja. Das ist ja sowas Schreckliches, dass die Öffnung des eisernen Vorhangs, wo man einfach nur staunen kann über dieses Wunder der Geschichte, dass das zu dramatischen, negativen, geistlichen Entwicklungen in so vielen Gemeinden geführt hat. Weil neben dem Segen, der da kam, dass man plötzlich Anteil nehmen konnte, auch an dem Segen, den Gott im Westen jetzt geschenkt hat. Und Gott hat uns viel Gutes geschenkt. Ich meine auch geistliche Segnungen. Dass man auch allen Mist bekam. Und wie viele Gemeinden leiden darunter? Unter dem, was in den letzten 25 Jahren in ihre Gebiete hineingekommen ist. Und ich habe es ja schon mal zitiert, mich hat das so erschüttert mal in Rumänien, Nordrumänien, in Cluj, in der Gemeinde, wo ein alter Gemeindebruder sagte mir unter Tränen, als er das sah, hätten wir doch die Verfolgung wieder. Ach, hätten wir doch die Verfolgung wieder. Und der Mann wusste, was er da sagte. Der hat gelitten. Aber er sagte, das, was wir da erlebt haben, dieses Leiden, ist bei weitem nicht so schlimm gewesen, was wir jetzt erleiden. Wenn Herzen kalt werden und plötzlich Jesus aus der Mitte kommt. Der Herr handelt hier konsequent. Er lässt das nicht mit sich machen. Das wird kurz und knapp, wird hier Gottes Handeln beschrieben. Vers 6. Das sandte der Herr feurige Schlangen. Ja, der Herr kann Manna schicken und er kann feurige Schlangen schicken. Gott gebraucht Tiere, um zu den Menschen zu reden, um zu seinem Volk zu reden. Und das ist ja eine interessante Beobachtung, dass Tiere scheinbar leichter auf Gottes Stimme hören als Menschen. Ja, manche Beispiele, der Esel oder die Eselin bei Biliam, die ja viel mehr sah als der Biliam. Jona, der Fisch. Der Fisch hörte einfach auf Gottes Stimme. Der Hahn, als Petrus den Herrn verleugnet hatte, der hörte einfach auf Gottes Stimme. Jetzt kräh mal. Und jetzt kräh noch mal. Und jetzt kräh noch mal. Gott sendet Schlangen. Der Satz, der tut weh. Der tut weh. Der tut sehr weh. Und der passt im ersten Moment auch nicht zu Gottes Wesen. Weil Schlange und Gott, das geht gar nicht. Das ist schon eine besondere Dramatik. Und ich glaube, dass deshalb auch der Herr Jesus darauf so Bezug nimmt. Weil man hier an dieser Stelle wirklich, wirklich sehen kann, was auf Golgatha passiert ist. Gott sucht die Aufmerksamkeit unter seinen eigenen Leuten. Das ist ja schon die große Herausforderung heute, dass Christen überhaupt mal stille werden. Dass wir einfach mal stille werden und hören und nachdenken. Dass Gott unsere Aufmerksamkeit bekommt. Weil seine Art ist ja, das ist die Art des Heiligen Geistes, durch die der Herr ja redet und handelt heute, das ist, der drängt sich ja nicht auf. Der stellt sich ja nicht vor eine Gemeinde und sagt, jetzt seid mal alle still, jetzt will ich mal reden. Sondern durch das Getöse und laute Gebabbel und sonstiges alles kann man den Heiligen Geist dämpfen und betrüben. Und das, Gottes Art ist ja nicht, dass er da, er könnte das ja einfach. Aber er hat ja ein anderes Wesen, wie er sich zeigt. Hier ist es wirklich dramatisch, dass er sagt, jetzt muss ich die Leute aufwecken. Jetzt muss ich mein Volk wach machen. Was muss passieren, bis wir wach werden für Jesus Christus? Was muss passieren? Was muss passieren in meinem Leben, dass ich plötzlich aufwache? Dass ich sage, so mache ich jetzt nicht einfach weiter. Was muss Jesus Christus, was tut er in unserem Leben, dass das geschieht? Ich habe es schon mehrmals erzählt, auch bei den Konferenzen, auch wenn das alles noch sehr frisch ist. Mich bewegt das schon sehr stark. Ich war vor kurzem wieder mit unserem Bruder aus Donetsk, Osten der Ukraine, unterwegs, auch in Gemeinden hier in Deutschland und in der Schweiz. Und wie er das einfach so bezeugt, als einer, der mit Leid getragen hat und trägt. Mir ist auch jetzt wieder letzte Woche, sagte er, war im Donetsk-Gebiet unterwegs, um Geschwister zu besuchen, die nach wie vor so angefochten sind. Er sagte, wir sind wach geworden durch diesen Krieg und diesen Krieg, der gegen uns geführt wurde, auch gegen uns geführt wurde. Dass durch Verfolgung Gemeinden wach werden. Und er sagte, das war ja, da musste kein Prediger mehr irgendwas sagen. Allein die Tatsache, dass die Frage, ob ich die Gemeinde besuche, den Gottesdienst einer Gemeinde besuche, in der ich 25 Jahre totale oder 30 Jahre totale Freiheit hatte, dass plötzlich ich vor der Frage stand, wenn ich da hingehe, kann sein, ich komme nicht mehr nach Hause. Dass das allein so eine reinigende Kraft hat, dass manche gar nicht mehr gekommen sind und dass sich der Gottesdienst einfach total verändert hat. Dass alles Gebabbel, alles Showprogramm, alles weg. Da musste kein Prediger mehr was sagen. Die da waren, die standen in so einer Ernsthaftigkeit da und sagten, gebt uns Brot. Gebt uns jetzt ein Wort von Gott für unser Leben. Das ist, ich weiß nicht, was bei uns kommt. Wir können das ja reden, wie wir wollen. Wir haben eben das Zeugnis gehört, was einen immer erst im ersten Moment so befremdet. Aber der normale Weg eines Christen in der Nachfolge Jesu geschieht durch Verfolgung. Das ist das Normale. Eine Verfolgung, die man nicht wegbeten soll und wegbeten kann. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Wir sind bei uns im Westen total umgepolt worden. Dass wir das, was normal ist, dass wir das für unnormal erkennen. Und irgendwo meinen, ja, das darf's doch gar nicht geben. Und das, was so unnormal ist, das erklären wir für normal. Und daher kommt ja so viel Klötzchen bauen in der Gemeinde. Daher kommt ja so viel Kinderkram. So viel Show. Was einfach aus dieser Situation heraus, da muss ja eine Bewusstseinsveränderung stattfinden. Diese Krise hier, die Gott schenkt, die kann man nicht einfach aussitzen. Da kann man nicht einfach sagen, wird schon wieder. Einer nach dem anderen stirbt, wird gebissen von diesen Giftschlangen. Wir wissen da nichts Genaues. Gott hat alles geschaffen, der hat alles unter seiner Kontrolle. Er kann alles machen und alles benutzen. Aber wenn sie jetzt nicht aufwachen, dann werden sie niemals im verheißenen Land ankommen. Viele Leute sterben, wird uns hier gesagt. Es starb viel Volk aus Israel. Was heißt das? Wer ist hier gestorben? Waren es die Leute der alten Generation, die sowieso sterben mussten, um die neue Generation ins Land hineinzuführen? Wir wissen es nicht. Einige mussten ja scheinbar noch sterben. Und diejenigen, die tot waren, die gestorben waren, die kommen ja auch jetzt nicht mehr zu Mose. Die können nicht mehr kommen. Das, was uns hier in Vers 7 berichtet wird, diese Erkenntnis der Sünde und die Bitte und Fürbitte, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Das tun ja die, die noch leben, nicht die, die schon gestorben sind. Da war der Zug abgefahren. Diejenigen, die in Korinth durch Gottes Eingreifen gestorben waren, 1. Korinther 11, deshalb sind einige unter euch schwach und krank und einige sind entschlafen. Ja, die haben den 1. Korintherbrief nicht mehr gelesen. Die haben diese Botschaft nicht mehr gehört. Der ganze 1. Korintherbrief ist ja voll von Dramatik. Wenn Paulus sagt, dass jemand dem Satan übergeben wird, dass der Leib stirbt, aber dass die Seele gerettet wird. Und das ist neutestamentliche Gemeinde. Das ist ja nicht, da handelt Gott einfach. Das, was wir jetzt hier tun, wenn wir hier sitzen, die gestorben sind, die können jetzt nichts mehr machen. Erweckung geschieht immer bei denen, die jetzt leben noch und die wach werden müssen für die Wirklichkeit Gottes und für das Reden Gottes. Die Leute kommen wieder zu Mose, jetzt kommen sie nicht zu Gott. Das ist interessant, dass sie jetzt nicht zu Gott kommen. So tief sitzt ihre Erkenntnis auch, dass sie sagen, da können wir nicht mehr hin. Das, was wir hier gemacht haben, das war ein Schritt zu weit. Das war Majestätsbeleidigung. Da kommen wir nicht mehr hin. Sie kommen zu Mose. Und sie bekennen, dass sie gegen Gott und gegen Mose gesündigt haben. Ich weiß nicht, ob das dem Mose gut getan hat, dass er das auch mal hört. Der Mann hat ja wirklich, wirklich viel zu verkraften gehabt. 40 Jahre bei den Schafsköpfen und 40 Jahre bei den Dickköpfen. Das ist ja ist schon heftig, wenn man das sieht. Die Herzen dieser Generation jetzt, die kommen schneller zur Einsicht, als die früheren Generationen Sünde erkannten. Es ist ein Überlebenskampf. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir lesen das in der Offenbarung. Das ist dramatisch, Offenbarung 9, Vers 20. Da lesen wir, dass bei den Gerichten Gottes, dass die Leute das sehen und keine Buße taten. Es ist ja nicht so, dass einfach diese Gerichte Gottes auch einfach Buße bewirken. Es gibt auch jetzt da, wo auch im Osten der Ukraine, es gibt Christen, die sind verbittert. Es sind Christen, die weggegangen sind, haben gesagt, mit so einem Gott, der uns jetzt da nicht bewahren kann, dem will ich nichts mehr zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass das automatisch einfach Buße bewirkt. Aber das ist schön hier zu sehen. Und Mose vergibt dem Volk und er tritt als Fürbitter vor Gott. Ich finde das so beeindruckend, dass Mose jetzt keine Bitterkeit hat, sondern ein Herz voller Barmherzigkeit für sein Volk, für Gottes Volk. Zieht an herzliches Erbarmen. Kann ich noch leiden, auch unter der Sünde in der Gemeinde? Macht mich das noch betroffen und vielleicht auch barmherzig? Die Frage, was da heute alles geschieht und wie geht unser Herr damit um, wenn er die Sünde in seiner Gemeinde sieht und erlebt Tag für Tag? Die Sünden, für die Gott einmal die Welt richten wird, die geschehen heute mitten im Haus Gottes. Wir haben das eben gehört auch. Und dann kommt's zu dieser wunderbaren Rettung. Es wird kurz und knapp berichtet, auch wieder außergewöhnlich, wo man wirklich Gottes Souveränität spürt. Der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange. Stell sie auf eine Stange und wer sie ansieht, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Eigentlich waren dem Volk ja solche Bilder ausdrücklich verboten, 2. Mose 20, Vers 4. Aber Gott selbst hat hier dieses Symbol geschaffen, weil er etwas bewirken wollte und weil er etwas vorbereiten wollte, auch für das, was mal kommen würde durch Jesus Christus. Es ist natürlich immer wieder dieses Traurige, dass auch das, was mal so zum Segen geworden ist, dass es später auch zu einem Götzendienst werden kann. Das ist die Entwicklung von vielen Werken auch. Dass das, was mal heilig und gesegnet war, dass das auch irgendwann verkommen kann. 2. Könige 18, Vers 4, Hiskia: Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine, rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenem Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Ich finde das Gefährliche auch an, wenn ich jetzt von einem Missionswerk spreche. Ich finde das so gefährlich. Man kann sich nie auf seine Geschichte berufen. Man kann dankbar sein, aber was weiß ich, wo wir morgen stehen? Und ich werde immer ein bisschen nervös, wenn Leute sagen, die Großmutter hat schon das Werk unterstützt, das Werk des Herrn und diese Mission und so, und das wollen wir weiter tun. Ohne sich mal zu fragen, ist dieses Werk noch in dieser Spur von Jesus Christus? Und das gilt für jede Gemeinde und das ist ja ein Prozess, in dem wir stehen. Dieses Wunder, was hier geschieht, diese wunderbare Weg der Errettung, das ist so unlogisch, wie es nur sein kann, dass ein Blick auf eine Bronzeschlange jetzt hier Heilung bewirken soll, Rettung bewirken soll. Mose diskutiert nicht, sondern er gehorcht einfach. Das klingt nicht einsichtig, dass die Verweigerung, zu diesem Stab hinzugehen und eine bronzene Schlange anzuschauen, den Tod bringt. Aber Gott selbst bestimmt den Weg der Rettung und das hat er durch Jesus Christus so getan. Ob das logisch ist oder nicht, ob das einsichtig ist oder nicht. Er ist der einzige Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und niemand stirbt jetzt in diesem Moment, weil er gebissen wurde, sondern der Tod kommt, wenn jemand den Blick verweigerte. Es stirbt heute niemand mehr an der Sünde und an der Verlorenheit, in der ein Mensch geboren wird, sondern man stirbt, weil man die Rettung Gottes nicht annimmt. Die Bedeutung dieser bronzenen Schlange, ihr könnt das lesen, wir lesen das in Johannes 3, Vers 14 und 15, so wie Mose die Schlange erhöhte, dieses wunderbare Geschehen von Golgatha, dass hier Rettung ist, dass hier die Sünde, Schlange, die für die Sünde steht, für Satan steht, diese bronzene Schlange, die ins Feuer gegangen ist, die Sünde, die gerichtet wurde. Und damit wir leben können, damit wir frei sein können von Schuld. Was ist das herrlich, diesen Blick auf Jesus zu richten? Der Blick auf diese Schlange rettete einen Menschen. Gott rettete den Menschen, nicht die Schlange. Und der Blick auf Jesus Christus rettet einen Menschen vor dem ewigen Tod. Was mussten die Leute tun, um gerettet zu werden? Hören, was Gott zu Mose gesagt hatte. Das mussten sie. Hingehen zu Mose, hinschauen auf diese bronzene Schlange. Jesaja 45, 21 und 22. Es gibt keinen Gott außer mir, sagt Gott. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir, schaut auf mich und lasst euch retten, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Das ist so einfach, dass es für religiöse Menschen viel zu kompliziert ist. Das ist so einfach, dass ein Kind das tun kann. Auf Jesus schauen und die Rettung annehmen. Und dass schlaue Leute und religiöse Menschen und alle möglichen, dass sie sagen, das kann doch nicht sein. Es gibt diese schöne Geschichte von Charles Haddon Spurgeon. Wolfgang hat das jetzt eben nicht empfohlen. Seine Biografie, Seite 54, 55, liegt aber auch auf dem Büchertisch, ist sehr zu empfehlen. Wie er als junger Mann durch einen Schneesturm, dann irgendwo kam er nicht hin, wo er eigentlich hin wollte, der schon viel gehört hatte, auch als Kind, über Gott, sich viele Gedanken gemacht hatte und dann durch diesen Schneesturm in so eine kleine Methodistenkapelle kam, wo 15 bis 20 Leute waren. Eine Methodistenkapelle, der Spurgeon. Und dann, der Prediger konnte nicht kommen, stand ein junger Mann oder ein schmächtiger Mann, wie Spurgeon sagte, stand auf, Predigtext eben Jesaja 45 und diese Geschichte von der bronzenen Schlange und immer nur sagte, schaut auf ihn. Der war nach 10 Minuten fertig, hat immer gesagt, schaut auf ihn, schaut auf ihn. Mehr konnte der nicht sagen zu dem Text. Und dann hat er ihn angesprochen, er fiel ja auf als Fremder und sagte, du junger Mann da, du musst auf Jesus schauen. Und Churchill hatte das in seiner religiösen Welt, in seiner Gemeinde nie erlebt, dass er persönlich angesprochen wurde. Und das war der Ausschlag, dass er zum Glauben kam an Jesus. Und das war so prägend, dass er seine Literatur ja alle mit diesem bronzenen Stab gekennzeichnet hat. Schaut auf ihn. Das ist Evangelium. Schaut auf Jesus. Blick nur auf Jesus. Das ist so schön einfach. Aber Gott muss dieses Wunder wirken, dass ich was lese, dass ich was höre und plötzlich geht was auf. Plötzlich geht mein inneres Herz auf. Das ist ein Wunder. Das hat nie mit menschlicher Überredungskunst zu tun, hat nie mit menschlicher Macht zu tun, mit Manipulation zu tun. Kannst du alles beiseite tun. Die Verkündigung des Wortes Gottes, das Lesen des Wortes Gottes bewirkt das einfach. Dass plötzlich jemand merkt, hier bin ich gemeint. Und man muss den Herrn Jesus groß machen, man muss zeigen, was da geschehen ist, auch mit unserer Sünde und wer wir sind, wenn Jesus nicht wäre. Wir finden in der Bibel, zweite und dritte Teil ganz kurz, das ist ja das Wesentliche, was hier gesagt wird in 1. Korinther 10, lasst uns den Christus nicht versuchen. Wenn wir anschauen, wo dieses Versuchen immer wieder vorkommt, wir lesen das sehr häufig in den Büchern Mose, wir haben in den Tagen schon viele Zitate da gehört, wie sie Zweifel hatten an der Gegenwart Gottes, 2. Mose 17, 2 und 7, was streitet ihr mit mir, was prüft ihr den Herrn, weil sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder ist er es nicht? Wir lesen in den Psalmen sehr oft, Psalm 78, und wir haben das gestern auch gehabt, Versuchungen kränken die Ehre Gottes, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Hilfe und betrübten ihn in der Einöde. Immer wieder versuchten sie Gott und kränkten den Heiligen Israels. Psalm 95, ihn auf die Probe stellen. Hebräer 3, 6 bis 19, wo es darum geht, dass Versuchungen zu diesem Unglauben hinführen, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Sie sahen meine Werke und wo der Schreiber dann sagt, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander. Unglaube ist Misstrauen gegen Gott. Zweifel an der Bibel, Kritik an der Bibel, das ist Zweifel an der Person von Jesus Christus. Das ist er es wirklich wert, dass ich ihm vertraue? Bibeltreue ist eine Frage der Liebe. Der Liebe zum Herrn Jesus. Und nicht eine intellektuelle Streitgeschichte. Nicht eine Erkenntnisfrage. Sondern es ist einfach, sich darunter zu stellen, weil mein Herr das so gesagt hat, egal ob ich das verstehe oder nicht. Und es gibt diese fromme Versuchung, wie der Teufel das tat, Lukas 4, Vers 12, dass er den Herrn Jesus dorthin führte nach Jerusalem, dass er ihm eine Bibelstelle zitiert. Dass er ihn mit Gottes Wort versucht. Und der Herr dann, Jesus zu ihm sagt, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 5. Mose 6, 16. Es gibt den Mann, der sich selbst rechtfertigen wollte und dadurch den Herrn versuchte, Lukas 10, 25. Und es gibt diese dramatische Geschichte in Apostelgeschichte 5, wo von Hananias und Sapphira berichtet wird, wo Hananias angesprochen wird, dass er den Heiligen Geist belügt. Und Sapphira, ihr wird gesagt, du hast den Heiligen Geist, ihr habt den Geist des Herrn versucht durch euer Verhalten. Das trifft tief. Weil wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, wie schnell passiert das? Die haben ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht, die haben ja ein Opfer gegeben. Die haben ja nur in einer Sache nur so getan, als ob sie hätten ja nicht alles geben müssen. Nur diese, im Herzen diese Heuchelei, im Herzen eine Heuchelei, die so vom Geist Gottes bezeichnet wird, das ist den Heiligen Geist belügen und das ist den Herrn, wie es hier heißt, Vers 9, den Geist des Herrn zu versuchen. Und dann gibt es noch diese eine Stelle, Apostelgeschichte 15, 7 bis 11, wo Versuchung Gottes darin besteht, dass man reinfuscht als Gläubiger in die Mission des Herrn. Es ging um die Frage, als Heiden zum Glauben kamen, sondern der Streit entstand, dass gläubige Menschen sagten, ja, wir wollen das jetzt annehmen, dass das auch Kinder Gottes sind, dass sie auch dazugehören, aber die müssen jetzt auch noch das und das und das und das. Und dann Petrus, gibt viel Streit da, viel Wortwechsel, das ist die feine Umschreibung für Streit zwischen Männern. Wir haben einen Wortwechsel gehabt, ist schon gut, wenn keine Türen knallen. Und dann Vers 10, Petrus dann sagt, nun denn, was versucht ihr Gott? Steht das gleiche Wort. Lasst uns den Herrn nicht versuchen. Was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glaubten wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Was heißt das für uns? Einfach Fragen, über die wir nachdenken sollten. Lasst uns den Christus nicht versuchen, indem wir Gott dazu herausfordern, ob er wirklich etwas kann. Gott kann. Gott weiß alles, Gott kann alles, Gott sieht alles. Es ist nie eine Frage. Das wird immer komisch, wenn Menschen anfangen, Macht Gottes für sich zu beschlagnahmen. Und meinen, wir müssten. Gott kann. Und man versucht Gott, wenn man das, was er tun will, wenn wir es versuchen zu tun. Und manche Dinge, die hat er sich vorbehalten. Die tut er und nicht wir. Lasst uns den Christus nicht versuchen, indem wir Gott darin auf die Probe stellen, ob er wirklich merkt, dass wir sündigen. Und dass er konsequent handelt. Wir haben das eben gehört. Man kann Menschen betrügen. Man kann täuschen, ein lebenslang, aber es ist eine Versuchung dem Herrn gegenüber. Und da gibt es nur das, was Johannes eben auch gesagt hatte, dass wir die Kraft der Gnade Gottes erleben, dass wir Sünde ans Licht bringen. Vielleicht auch hier noch in dieser Zeit, die wir haben, dass wir sagen, ich möchte beten mit jemand. Lasst uns den Christus nicht versuchen, indem wir den Herrn Jesus Christus versuchen, dadurch, indem wir in Gottes Mission in dieser Welt hineinfuschen. Was tötet auch die Gnade Gottes im Leben von Menschen? Was für Joch wird manchen Jungbekehrten aufgelegt? Wie viel Zweifel gibt's, wenn Gott Menschen schenkt, diese Gnade, dass sie zum Glauben an ihn kommen und dann fromme Leute da stehen und sagen, der muss das jetzt erstmal beweisen. Ich habe da auch immer mit zu kämpfen. Ich bin auch immer sehr kritisch, wenn gesagt wird, haben sich Leute bekehrt und sowas. Ich sage immer, schreiben in der Missionszeitschrift erst ein Jahr später. Von frischen Bekehrungen, ich habe in der Sinti-Arbeit das so oft erlebt, die Berichte. Ich habe gesagt, in einem Jahr, ich lasse die liegen da, in einem Jahr können wir darüber schreiben. Aber ich bin nicht jemand, der jede Erweckung da und so fort. Lass mal, das ist, aber dass ich dann auch sehe, wie unterschiedlich Gott heute handelt. In dieser Welt unter Menschen. Und dass wir Gottes Werk nicht kleinreden. Es ist seine Mission in dieser Welt. Es ist sein Programm, bis er kommt. Und er vollendet sein Werk. Und es kommen so viele Menschen zum Glauben an den Herrn, wie er es will. Und das ist und wir dienen dem Herrn, bis er uns zu sich holt. Und er tut das. Er tut das. Und dass wir ihn da nicht drin versuchen, dass wir meinen immer dann und wir. Ihr Geheiligten in Christus Jesus, ihr berufenen Heiligen, ihr alle, die ihr den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, lasst uns den Christus nicht versuchen. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein abgöttischer Weg bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen.